Heute im Birdgang Powerlifting Podcast. Wettkampffrequenz. Wie viele Meets sollte ich im Jahr machen? Warum ist Emil Krastev der stärkste 93er? Und so solltest du Nutrition und Training priorisieren.
Das ist schon geil. Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Birdgame Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, ich sitze hier mit meinem reizenden Co-Host aus dem semi-schönen Berlin, Maximilian Rabe. Herzlich
das bin ich.
Willkommen.
Genauso semi-schön wie die Stadt.
Nein. Unsere letzte Aufnahme ist genau 2 Tage her und dafür haben wir gestern natürlich auch wieder gesprochen und also es ist hier quasi Daily Business. Wir sind wie richtige, so muss es sich anfühlen, richtiger Arbeitnehmer zu sein, morgens in die Firma zu kommen, dann die üblichen Gesichter zu sehen und dann sitzen und nach Hause zu fahren und sich zu denken, Alter, die Fresse schon wieder.
Wir machen auch erst uns 3-mal einen Kaffee nochmal und gehen nochmal 5-mal auf Toilette, bevor wir anfangen. Also es ist wirklich wie
Problem ist halt, wenn du selbstständig bist, Arbeitszeitbetrug funktioniert ja nicht. Du betrügst ja nur selber.
Das ist dieser Problem. Idiot.
Ja, wir sitzen hier, es wird sehr warm gerade. Ich weiß nicht, wie deine Schlafqualität unter den Temperaturen gerade leidet, aber ich bin irgendwie komplett im Arsch. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich könnte bis 13 Uhr pennen und wäre immer noch nicht ausgeschlafen, aber ja, bin komplett gerailed. Spaß macht das nicht, aber müssen ja irgendwie damit klarkommen.
Apropos keinen Spaß machen, kommen wir zum Training. Ja, wir haben auch lange nicht mehr Update gegeben, siehst du, das haben wir noch gar nicht behandelt.
Das ist absolut richtig.
Ich mach's kurz, bei mir sehr, sehr fit. Ich bin gestern durch den, wie Heidi über die Wiese, gesprungen und hab mir gedacht, ey, mein Rücken hat sich, glaube ich, das letzte halbe Jahr nicht so gut angefühlt. Also ich war immer so, das Maximum der Gefühle war, okay, es tut nicht weh, aber ich könnte jetzt nicht, keine Ahnung, so irgendwo hochsprinten oder eine Vorwärtsrolle mit einer Sprungrolle irgendwie machen, weil da hätte ich Angst, dass irgendwas reinzieht. Und gestern war so, nö, mit ein bisschen Aufwärmen könnte ich jetzt hier auch ein bisschen Quatsch machen irgendwie, weißt du? So ein bisschen Roughhausen, wie es im Englischen heißt.
Das habe ich noch nie gehört.
Also sehr, sehr zufrieden. Nicht Roughhousing, das ist so, was man im Deutschen bezeichnet, sehr schönes Wort eigentlich, als Kampeln. Wenn man so mit einem kleinen Kind schon kampelt. Das geil. Ist so Roughhousing, wenn Eltern mit ihren Kindern so ein bisschen, also nicht wirklich kämpfen, aber so rumblödeln.
Aber Roughhousing hat so auch so einen leichten Domestic Violence Anstrich.
Nee, nee. So. Ja, nee, was aber nicht rough war, war meine erste freie Kniebeuge. Ich glaube, Hatfield kann man doch nicht als freie Kniebeuge bezeichnen, ne? Aber gestern mal wieder halber gebeugt und ja, es war natürlich wieder niederschmetternd, wie schwer sich das anfühlt, aber so nach dem zweiten Satz war schon wieder alles leichter und hat schon wieder Spaß gemacht, irgendwelche 7er sich reinzuknallen da. Also da sehr, sehr guter Fortschritt und ich bin da sehr optimistisch.
Aber wie ist dein Beuge-Approach jetzt? Früher war ja, wir lassen uns einfach mal fallen und gucken, wo wir rauskommen.
Und ja, das Problem ist, das ist halt nicht mehr. Aber das ist dann auch nicht mehr so schön energiesparend. Aber jetzt schlucke ich die eigene Medizin, die ich meinen Trainees auch gebe. Bei denen habe ich ja auch schon angefangen. Also auch nochmal da ein kleiner Tipp zu mitnehmen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr lasst euch schön in eure Beuge reinfallen. Genau dasselbe eigentlich bei der Bank. Obwohl es halt da keiner von uns so macht. Ne? Da ist es wahrscheinlich schon so internalisiert. Du willst halt nicht plumpsen lassen. Ne? Machst dir halt anstrengend runter zu, dann wird es hoch zu... Sagen wir mal, wenigstens qualitativ hochwertiger. Ich will gar nicht sagen, dass es natürlich leichter wird, aber dann trainiert man halt auch wirklich. So, und dann wird man auch besser drin. Aber ja, habe ich gemerkt. So, ne, da musste ich mich wirklich zwingen, langsam runterzugehen, eben nicht wieder in die alten Kompensationen zu fallen, dass dann meine Füße wegklappen. Ist auch noch passiert bei den ersten Sätzen und habe dann auch gesagt, okay, das wäre jetzt anstrengende 7 Reps. Aber lief dann sogar schon besser und dann merkt man auch, wie man sich, also wie der Muskel sich halt auch anpasst, ne? Dann natürlich, wenn man es lange nicht mehr gemacht hat, erstmal wieder, oder beziehungsweise selbst der Umstieg auf Hatfield zu Highbar hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber du merkst dann schon, dass die Beine erstmal sagen, hey, was passiert hier? What the fuck? Und alles fühlt sich super schwer an. Und dann merkt man aber auch, wenn man sich zwingt, sich anzustrengen, dann passt sich das ganz schnell an. Also sowohl vom Muskel als natürlich auch so vom Nervensystem, dass der dann sagt, okay, es fühlt sich jetzt nicht mehr schwer an oder so.
Ja, als du gesagt hast, man sollte es sich nach unten hin ein bisschen schwerer machen, damit es nach oben hin nicht leichter. Und dann wollte ich so diesen Gen-Z-Spruch von, naja, leichter wird es ja sowieso nicht, man wird nur stärker bringen. Finde ich natürlich sehr, sehr schön. Freut mich zu hören, dass du hier ohne Stützräder beugen kannst.
Ah ja, das muss man ja noch sagen. Alles noch, sagen wir mal, im kleinen Tempo und dann aber auch beltless und knee sleeveless. Und also das war früher nackt. Auch ein Riesenproblem, ja. Genau, Hose hatte ich noch an, aber ich glaube, also sobald wir da wieder knee sleeves und einen Gürtel reinpacken, wird das dann halt alles nochmal 20 Kilo plus. Also sowas für mich sonst immer. Ne? Also als ich mal ohne Equipment versucht habe, vor allen Dingen ohne knee sleeves, weiß ich nicht, das war bei mir sehr, sehr anstrengend. Wahrscheinlich, weil ich es halt eben noch mich schön reinkrachen lassen habe. Das versuche ich jetzt ja auch bei vielen ein bisschen zu korrigieren. Dass man nicht versucht, das Equipment so weit wie möglich auszunutzen und dabei seine Technik immer mehr verliert, sondern dass man halt vor allem die Muskulatur trainiert.
Das Equipment der Technik anpassen und nicht die Technik den Equipment.
So nämlich. Und du hattest ja auch ein paar kleine Erfolge, ne? Diesmal live gesehen sogar.
Ja, Tatsache. Also ich hatte Blogabschluss letzte Woche. Und wir haben mal wieder, ich habe keine Ahnung, wie lange das her ist, dass ich das letzte Mal in der Hand habe, 260 geladen und die gingen ganz gut hoch im Heben. Da kannst du halt mal deine Einschätzung dann geben, wie das lief, aber jetzt so aus meiner Perspektive, ich fand es, war natürlich schwer und ich musste ein bisschen angaulen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hatte wirklich eigentlich so die ganze Zeit über nicht den Eindruck, dass ich die irgendwie nicht schaffen könnte. Und es war natürlich ein knackiger Sprung und das ist ja das, was wir jetzt sowieso in unserem Programming gestaltet haben, dass so der Woche 3-4 Sprung halt relativ knackig und hoch ist. Und das habe ich jetzt auch bei einigen Trainees. Bei einigen hat es sehr, sehr gut geklappt, bei anderen hat es mäßig gut geklappt. Aber ich glaube trotzdem, insgesamt ist das eine super, also eigentlich die absolut superior Art und Weise, Progress über den Block zu planen. Auch wenn man da manchmal ins Klo greift.
Ja, man muss natürlich erst schauen, was so drin ist, ne? Also ich plane es dann auch immer so, dass ich eine Woche oder einen Block erstmal fahre, wo man halt auch mit ein paar Reps in Reserve mehr im Tank quasi endet. Und dann kann man ja von da aus erstmal schauen, also sagen wir mal, man endet so, wenn wir jetzt das Heben nehmen, erstmal einen Block mit 2 Reps in Reserve, dann kann man ja schauen, okay, wären jetzt auch noch, hätte ich noch einen größeren Sprung heute schaffen können. Und wenn man dann sagt, ich bin halt, ich sag jetzt mal ein Beispiel, 15 Kilo gesprungen und du sagst an dem Tag, hey, ich hätte auf jeden Fall noch 10 Kilo machen können. Wäre zwar schwer geworden, aber ich hätte heute noch so mit dieser Vorwoche noch 10 Kilo mehr machen können. Okay, dann weiß man, nächstes Mal kann man vielleicht so 20, 25 Kilogramm Sprung probieren und wagen. Und ich denke mal so, wenn man dann immer noch so ein bisschen nicht halt komplett auf Null geht, sondern immer noch so mit einer Reps in Reserve plant, mit einer Rep in Reserve, dann wird es dann auch irgendwann mal sein, dass man vielleicht einen 30-Kilo-Sprung macht, dann einen 40-Kilo-Sprung und dann merkt man beim 40-Kilo-Sprung, okay, der hat jetzt deutlich schlechter performt als letzte Woche und da hat mich das Gewicht echt überrumpelt. Also nächstes Mal vielleicht doch wieder 30, aber ich habe es halt auch noch, trotzdem noch geschafft. War dann halt von mir aus eine 0 Reps in Reserve anstatt einer 1 Rep in Reserve. Und dann weiß man ungefähr, wo es Limit geht. Also so würde ich daran gehen. Ich habe jetzt auch gerade nochmal die Historie. Ist jetzt unser 6. Block. Aber ey, noch krasser, wenn ich das gleich vorlese, wie die Progression da war. Im 1. Block haben wir ja nur Doubles gemacht. Da erinnere ich mich noch, dass da auch schon 200 oder 2,5 war da schon ein Struggle. Dann haben wir im 2. Block 2,35 als Single gemacht, 1,5 Rep in Reserve. Im nächsten Block waren es 2,40. Immer 4 Wochenblöcke. Im nächsten Block 2,50 und jetzt 2,60. Und das ist doch mal ein knackiger Sprung. Also vor 2-3 Monaten warst du noch bei 2,35. Jetzt vielleicht 2,40 gemacht und jetzt 20 Kilo draufgelegt. Das ist doch sehr nice.
Ja, ich glaube, man verliert da selber immer so ein bisschen den Blick für, wenn man die Exekutive ist, ne, und sich dann eigentlich nur im constant state of pain im Sinne von und du hast eigentlich immer eine Hantel in der Hand und die ist einfach nur schwer bewegt. Und da bin ich aber, also hilft mir natürlich auch immer sehr weiter, das mal so ein bisschen objektiver, distanzierter zu betrachten und da die Zahlen zu hören und sich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt mir natürlich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Auch die Beuge war sehr, sehr gut. Also da muss man ja wirklich sagen, der Struggle mit dem Knee Pain ist halt wahrscheinlich, Real? Der ist da so und mit dem muss man irgendwie umgehen. Aber das, was ich jetzt so, also wie ich es jetzt erlebt habe, ist es wirklich, ich habe in dieser Peak-Session dann so leichte Problemchen nach dem Peak-Weight und ansonsten eigentlich gar nicht. Und das ist halt so ein massiver Fortschritt im Vergleich zu, ich komme da an, mache meine Warm-Up-Sätze und bin schon komplett durch, weil ich das Gefühl habe, mein Knie sprengt es weg. Es ist, ja, also ein super Gefühl. Ich glaube, die 220 haben sich echt ganz gut bewegt. Hat sich natürlich super schwer angefühlt. Ist ja quasi keine Exposure da gewesen über das letzte anderthalbe Jahr. Deshalb ist es wahrscheinlich auch relativ normal. Aber ja, also hat mich dann doch sehr gefreut, dass es so gut geklappt hat und dass ich offenbar doch halbwegs gelernt habe, wie man eine Kniebeuge macht.
Wieder. Ja, Props raus zu Moritz.
Shoutout.
Der hat ja da wirklich mit dir super langfristigen Plan gemacht und den du dann schön abarbeiten konntest und der dann auch zum Glück Früchte getragen hat. Also ich hatte ja selber auch ein bisschen Angst, als wir angefangen haben mit dem Coaching, dass ich da dann auch irgendwie auf jeden Fall nicht verantwortlich sein wollte, dass es da wieder Regress gibt. Da hat aber der Approach ganz gut reingepasst und man muss ja auch sagen, bis jetzt, oder sagen wir mal die ersten Blöcke, haben wir ja noch große Sprünge gemacht. Was heißt große Sprünge? Da konnten wir noch immer sehr viel draufhauen, haben das aber natürlich bewusst immer ein bisschen begrenzt und langsam vonstatten gehen lassen. Aber jetzt sind wir ja auch bei einem Punkt erreicht, wo es nicht mehr darum geht, Kraft wieder zu erlangen oder schon noch ein bisschen klar, aber wo es jetzt nicht so einfach Newbie-Gains-mäßig dauernd bergauf geht und wir uns zögern müssen, damit die Knie halt nicht aufmucken. Jetzt ist es ja auch wirklich wieder stärker werden und dann ist es ja auch eine normale, langsamere Progression. Wir fahren jetzt unseren Schuh quasi weiter so, der hat ja gut funktioniert und dann bin ich auch sehr zuversichtlich, dass da weiter die Anpassungen erfolgen und da jetzt nicht so viel sich ändern wird, als dass das Knie dann nochmal aufmucken würde. Toi, toi, toi. Hoffentlich.
Klopfer voll. Ja. Ja, also pflichte ich natürlich bei. Bin hyped, muss ich sagen, mich irgendwann mal wieder in Singlet zu drücken und mich auf einen Wettkampf zu begeben. Und da will ich gleich mal einen kleinen Sprung machen, thematisch. Also wenn du jetzt zum Training gerade nichts zu sagen hast, würde ich mal eine Frage in den Raum stellen, die mich und meine Trainees gerade ein bisschen beschäftigt, beziehungsweise die, also ja, wir sind jetzt in der Mitte des Jahres 2025 und jetzt steht bei uns hier so ein bisschen Wettkampfplanung wieder an. Einige haben zu Jahresanfang schon irgendwie einen Wettkampf gemacht. Isa hat jetzt eine ganze Wettkampfsaison hinter sich und jetzt gilt es so, mit den abschließenden Blöcken bei den Leuten mal zu erfragen, wann so der nächste Wettkampf geplant ist. Und wollte dich mal fragen, ich habe da so eine grobe Idee, aber mal wissen, wie das bei dir ist, was du sagen würdest, was eine gute Wettkampffrequenz ist. Also in welchen Abständen, für welche Person, gibt es da überhaupt eine gute Formel, Faustregel?
Irgendwie sagt man ja, dass wenn man Anfänger ist, dann kann man noch öfter Wettkämpfe machen, einfach um Erfahrung zu sammeln und weil man auch schneller Fortschritte macht und sich das dann auch von mir aus lohnt, das wieder auf den Wettkampf zu bringen. Beziehungsweise, dass man dann nicht so viel investieren muss, um wieder Fortschritte zu machen. Dann kann man auch mal sich von einem Wettkampf erholen und gleichzeitig stärker werden, so ein bisschen. Wenn du weißt, was ich meine.
Ja.
Andererseits sind es ja meistens eher die sehr starken Leute oder die Profis, die dann irgendwann so Kader, jetzt bei Isa, ne, dann ist die Meisterschaft, dann ist dort die Meisterschaft, dann ist da der Kaderlehrgang, die dann eher so ein bisschen ihre Termine abarbeiten und sich dann aktiv vielleicht eine Offseason sogar nehmen müssen, wie hier Jonathan Keiko. Ich würde sagen, so das Ausschlaggebendste ist wirklich der Abstand zwischen Competitions, wo ich auch die meisten Probleme habe bei meinen Athleten, wenn die sich irgendwelche Wettkämpfe nehmen, die, weiß ich nicht, 10 Wochen auseinander sind. Und dann immer, auch aus Erfahrung würde ich jetzt sagen, dass die meisten Leute unterschätzen, wie wichtig denen dann doch ist, dass sie Fortschritt machen auf dem Wettkampf. was aber halt überhaupt nicht mit der Terminauswahl korreliert. Oder manchmal auch mit den Gegebenheiten um den Wettkampf. Also, dass sich dann ein Wettkampf so kurz nach einem Urlaub geholt wird. Oder dann ist man da auf einem Festival 2 Wochen vorher noch 4 Tage. Und ich glaube, die Leute gehen dann sehr schnell hin. Und da will ich ganz klar sagen, ich habe es ganz genauso gemacht. Mein erster Wettkampf war, ich glaube, die LM. Und ich hatte 2 Wochen später Benning Bars. Da habe ich dann auch sehr schnell gemerkt, das will ich nie wieder machen. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass einem der Sport dann doch so wichtig ist, würde ich jetzt mal bei den meisten behaupten, dass man meistens dann doch nicht einfach mal so mitmacht aus dem Training, ohne Erwartungen, nur für den Spaß. So denkt man sich das vorher, glaube ich, meistens. Aber oft holen einem doch die Erwartungen ein, wenn man dann auf einmal überall unter den Bestleistungen bleibt, weil man noch nicht erholt ist oder versucht, was dann sich zu verbessern in ein paar Wochen, wo aber vielleicht nicht die Zeit war oder man auch noch regenerieren musste und dann ja, reacht man zu hoch und fällt dann irgendwie die Lists, dann ist es halt niederschmetternd so. Und ich glaube, es geht theoretisch schon, wenn man da wirklich ein gutes Gefühl hat und professionell ist, aber ich würde empfehlen, lasst euch genug Abstand zwischen den Wettkämpfen, priorisiert die auch, macht die nicht irgendwie 2 Wochen nach dem Urlaub. Ich meine, gut, manchmal geht es nicht anders, aber ich bin immer ein Freund davon, dass man sagt, das Training darf jetzt nicht irgendwie dem Alltag im Weg stehen. Aber man sollte sich dann Phasen aussuchen, wo man das mal drehen kann und sagen kann, okay, hier kann ich mal wirklich 3 Monate das Training priorisieren vielleicht, dann stelle ich mal andere Sachen ein bisschen hinten an und dann macht es auch einfach alles viel mehr Spaß. Dann hat man auch einen coolen Wettkampf, hat sich gut vorbereitet. Man nimmt noch mehr Uncertainty raus, so weiß halt ungefähr, was man dann leisten kann und hat nicht so viele ja, Variablen. Und ansonsten halt so 3-mal vielleicht maximal.
Ja, würde ich auch sagen. Also 2-mal ist so meine Golden Rule. Also wenn es natürlich irgendwie klappt mit Arbeit und so der gesamten Planung für das Jahr, wäre 2-mal natürlich top. Und gerade im Coaching ist es ja, finde ich zumindest, wichtig, auch da so ein bisschen Frequenz reinzubringen. Klar hast du, wie du schon gesagt hast, ne, als Anfänger profitierst du natürlich davon, sehr häufig Wettkämpfe zu machen, einfach um die Erfahrung zu sammeln, wie sind die Abläufe, was mache ich da überhaupt, wie, und dann einfach ein bisschen routinierter zu werden. Auch in dem Coaching, man versucht ja Wege zu finden, gut zu peaken, also sich auch gut in den letzten Wochen auf den Wettkampf vorzubereiten. Und da kann es unter Umständen einfach variieren von Person zu Person, was so der Bedarf ist. Ja, also habe jetzt bei Isa verschiedene Sachen ausprobiert, die mal gut, mal weniger gut funktioniert haben. Im letzten Jahr war es halt so ein bisschen dieser TSG-igere Ansatz mit, wir knüppeln einfach drauf und wir haben gesehen, wo es uns hingebracht hat, und dieses Jahr eher so eine Momentum-Strategie, die ich sagen würde, hat insgesamt sehr gut funktioniert, muss halt die Umstände betrachten, aber ne? Trotzdem PR-Total, muss man ja auch festhalten, und dann bei Markus halt auch eine komplett andere Nummer gefahren. Was ich damit sagen will, ist, man muss halt sich ein bisschen ausprobieren und schauen, worauf reagieren die Leute gut, und das ist natürlich mit einer etwas höheren Frequenz als einmal im Jahr oder einmal alle 2 Jahre einen Wettkampf machen, ein bisschen angenehmer. Sonst musst du halt immer so ein bisschen mutmaßen, so anhand der Trainingsblöcke, ja, was könnte gut funktionieren, aber ein Peaking ist dann halt nochmal ein bisschen was anderes. Und gerade wenn es dann in den Taper oder um einen Taper geht, muss man wissen, welche Schrauben man stellen kann, damit die Leistung im Wettkampf gut gepinpointet ist, also dass sich das da gut hinkanalisiert. Und man nicht zu detrained ist, man aber auch nicht zu ermüdet ist. Und ja, da sind die Leute leider oder zum Glück meistens unterschiedlich. Und man muss sich halt irgendwie drauf einstellen. Und das findet man halt besser raus, wenn man, keine Ahnung, 2, 3 Wettkämpfe im Jahr hat oder wenigstens so über 1, 2 Jahre mal mehrere Wettkämpfe und dann schaut, ah, okay, das hat bisher immer gut funktioniert, dann kann man das weiterhin machen.
Genau. Ich muss aber auch sagen, so, das findest du ja aber auch nicht raus, wenn du im Abstand von einem Monat 2 Wettkämpfe hast, ne? Ja, dann ist der erste Wettkampf, kannst du dich halt richtig vorbereiten, und beim zweiten versuchst du dann nur so halbwegs schnell wieder fit zu werden, so nach dem Motto, und die Leistung nicht zu verlieren. Aber da kannst du ja dann nicht wirklich sehen, beim einen Wettkampf haben wir die Peaking-Strategie, beim anderen Wettkampf haben wir die andere, weil du einfach da ganz anders reingehst, weil du musst erstmal vom ersten Wettkampf wieder ein bisschen klarkommen, dann wieder Momentum aufbauen und das ist dann halt eine ganz andere Voraussetzung wie beim ersten Wettkampf. Also das heißt, ich würde schon nochmal empfehlen, so wenigstens 2 Monate Platz zu haben, wenn es nicht anders geht. Ich würde so innerhalb von 1 Monat 2 Wettkämpfe würde ich eigentlich sagen, nö. Dann helft halt lieber mit bei einem Wettkampf, dann seid ihr auch dabei, feuert die Leute an, betreut jemanden. Und wenn ihr mehrere Wettkämpfe habt, vor allen Dingen, wenn die näher aneinander liegen, würde ich empfehlen, immer zu priorisieren, ganz klar zu sagen, das ist hier ein Testwettkampf. Vorher absprechen, vorher ganz klar an den Plan halten, wir machen hier alles at 8, damit Raum ist einfach, danach weiter zu trainieren und dann den nächsten Wettkampf Gas zu geben. Auch sich wirklich zu überlegen, welche Wettkämpfe sind wichtig und welche sind nur so ein Test oder ist, glaube ich, dann auch ganz gut.
Ja, bin ich absolut bei dir. Ich hatte es auch mal, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren habe ich mal eine LM gemacht, direkt eine Woche nach dem Berlin Strength Raw Meet. Mhm. Und ja, lief natürlich scheiße, ne?
Ich erinnere mich.
Das, ja. can't recommend. Also nicht machen, wenn es nicht, also selbst wenn es sein muss, würde ich mich entscheiden.
Ich habe mal eine Frage. Und zwar, hast du das Gefühl, dass die Leute weniger Mockmeets machen?
Ja. Also ich habe länger kein richtiges Mockmeet mehr gesehen, muss ich sagen.
Also jetzt nicht so riesig organisiert, aber einfach...
Nee, so im Gym einfach mal. Wir treffen uns hier
genau,
zu zweit, zu dritt.
Alleine oder zu zweit, genau, zu sagen, hey, da zu dritt machen wir Maxout, SPD, machen das so ein bisschen wie ein Wettkampf.
Nee, das habe ich tatsächlich auch länger nicht gesehen.
Ne, also irgendwie, seit es mehr freie Wettkämpfe gibt, habe ich das Gefühl, dass das seltener geworden ist. Vielleicht maxen die Leute auch einfach jetzt mehr random aus. aber ich finde, sowas wäre eigentlich eine gute Alternative. Vor allen Dingen, ja, wenn man manchmal jetzt bei diesen ganzen freien Wettkämpfen nicht beeinflussen kann, werde ich jetzt gelost oder nicht, und dann ist es auch manchmal sehr kurzfristig, wie die Meldezeiten da sind, würde ich fast empfehlen, ja, sucht doch einen Wettkampf und dann, wenn ihr einen zweiten nicht findet, der nicht gut reinpasst oder so, mal wieder einen schönen Mockmeet-Plan einfach. Sich vielleicht auch einen hinstellen, der da ein bisschen auf Tiefe guckt und dann wirklich fair judged.
Ja, am Ende, ne, ob du jetzt was gewinnst oder nicht, ist ja egal. Aber Hauptsache mal so ein bisschen Status haben, wie sehen wir aus? Was macht die Beuge, was macht's Heben, was macht die Bank? Schadet sicherlich nicht. Aber ja, genau, also auch klar, warum nicht auf Mockmeets zurückgreifen oder warum nicht auch mal Mockmeets planen? Also könnt ihr mit eurem Coach mal sprechen hier. Wie sieht's aus? Wir haben jetzt seit einem halben Jahr keinen Wettkampf mehr gemacht. Ich habe jetzt auch nichts Konkretes, wo ich hin will. Wollen wir mal einen Mockmeet machen? Oder so ein Max-Out-Day, und dann kann man sich darauf halt auch mal vorbereiten. Ich meine, ja, schade ja nicht, oder?
Mit Einwiegen, allem drum und dran. Und ansonsten geht man einfach ins Training.
Ist vielleicht auch entspannter, ne? Da musst du halt nicht nach Buxtehude fahren und dann da Airbnb mieten und dann rumhängen und Waage machen und 150 Euro für einen Start bezahlen, sondern kannst halt...
Ja, und es hilft auch vielleicht, dass man sich zurückhält ein bisschen mehr im Training und sagt, okay, wir haben da genau unser Meet-Day, hat dann auch mehr spezifische Trainingspractice, dass man sagt, wir preppen auf den Tag hin, üben das einmal, wie das funktioniert, und man ist vielleicht nicht so verleitet, immer mal wieder dann doch ein bisschen mehr zu nehmen oder zu gucken, so halb zu testen und immer zu maxouten, dann hat man vielleicht auch so, weißt du, besseres Ziel.
Ja, schreibt uns mal, ob ihr noch Mockmeets macht oder ob das ein Ding für euch ist oder ob ihr Leute kennt oder ob euer Coach sagt, hier, lass mal Mockmeet machen. Würde uns interessieren zur Datenerhebung. Ja, also ich bin jetzt gerade mit meinen Leuten zu den nächsten Blockenden halt im Gespräch, wie man vielleicht in der zweiten Jahreshälfte oder zum Ende des Jahres hin mal noch einen Wettkampf findet. Und ja, einige haben sich jetzt für Berlin angemeldet. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, muss ich sagen.
Mhm. Ach, beim Raw oder was?
Beim Raw Meet, ja. Habe ich, glaube ich, jetzt auf jeden Fall einen. Zweite muss ich gucken, da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ja, also da sind wir sowieso jedes Jahr da. Du hast ja eh immer 1 Milliarde Leute, die da starten.
Das wird sich aber dieses Jahr ändern. Also es startet nur Alex. Grüße gehen raus. Gestern schon geschrieben. Ich will, dass 150 gebencht werden da an dem Mockmeet. Also, nee, pass auf. Jetzt ist genug rumge und ja, mal schauen. Und man kann ja nichts vorhersagen. Ich jetzt sag's offiziell hier im Podcast, ich will, dass Alex in allen 3 Lifts VR hat.
So,
jetzt ist es raus. Ich gönn's ihn und ich will's. Alex, du hörst das und du weißt Bescheid. No pressure, aber all pressure on you. Nein, Quatsch, das kriegen wir hin. Also ich habe da richtig Bock drauf und freue mich, dass das Training da gerade läuft. Genau, aber was ich eigentlich sagen wollte, kurz danach ist halt LM. Deswegen hat Alex sich auch für den Raw gemeldet, weil es da dann halt viel zu organisieren gibt. Also das heißt, die meisten werden eigentlich da starten. Mhm. Und dann lieber beim Raw mithelfen.
Aber wie ist das jetzt bei, also ist jetzt trotzdem Berliner LM und nicht Brandenburg? Die war ja auch Anfang des Jahres.
Ne? Brandenburg, wir sind ja hier in unserem privaten Podcast unter vier Ohren. Die können mal. Nee. Die wollten uns nicht mehr.
Na, das kriegen sie uns auch nicht mehr.
So sieht's aus. Das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. farewell, Lauchhammer. Schöne Zeit. Nee, ab jetzt, wir hatten ja einen kleinen Quali-Wettkampf und ab jetzt gibt's wieder Berlin. Landesmeisterschaften. Also da dickes Shoutout an den TSC, der da auch mit dem Großteil der Orga, ja und vor allen Dingen mit der Halle und allem das auf sich nimmt. Richtig happy, dass wir da unsere eigene Schüssel haben, nicht mehr stundenlang nach Lauchhammer fahren müssen, sondern jetzt auch mal wirklich, wie nennt man das, Heimspiel machen.
Ansonsten erweitert sich ja die Coaching-Landschaft auch in Sachen BVDK nochmal. Also der Pascal Su-Wettkampf findet ja auch nochmal statt. TBP Open ist jetzt auch ein BVDK-Wettkampf. Also es gibt auf jeden Fall an Quali-Wettkämpfen für das nächste Jahr auf jeden Fall genügend. Für dieses Jahr wird es dann, glaube ich, eher schwierig, seitdem Frankfurt aus der Nummer raus ist, was halt auch sehr nachvollziehbar ist, muss man ehrlicherweise sagen. Ja.
Ich dachte, das war jetzt nur dieses Jahr.
Nee, ich glaube, das ist nur dieses Jahr. Also über den Sommer gibt es jetzt nichts mehr zu machen, was natürlich den ein oder anderen Junior-Athleten in meinem Kader frustriert, weil da natürlich das dann mit der Quali für die Junioren-DM eher schwierig wird.
Wir machen ja immer unsere schöne Skill-Meeting gestern, da werden wir auch gleich noch was berichten. Und meine Hausaufgabe ist, sich mit Emil Krasthöf auseinanderzusetzen. Und ich hatte jetzt schon mal gestern angefangen, mir ein paar Podcasts alle Podcasts schon mal zu holen, wo er irgendwie mal was gesagt hat, die tatsächlich nicht so viel sind, weil er nicht so super fluent Englisch spricht oder so ähnlich. Aber ja, einen gehört und gab schon ein paar geile Fun Facts. Willst du die mal hören? Warte, ich muss hier kurz aufmachen. Und zwar,
aber hast natürlich du gewusst, möchte ich die hören.
Oh ja, das klingt sehr interessant. Er hat nämlich viel auf der Bank gemacht. Nee, hast du gewusst, dass Emil Krastev, bevor er ungefähr, warte mal, im Jahre, was, 2021? Irgendwie so. Dass er bis dahin eigentlich Bodybuilding gemacht hat?
Ja.
Ja. Cool. Dann können wir das Gespräch ja hier mit beenden. Nee, aber es war ganz interessant, so wie sein Verlauf war, weil der war bis so 10, 11 war es wahrscheinlich, Bodybuilding gemacht, also richtig mit Bühne und allem drum und dran. Und dann hat er wohl angefangen mit Lane Nortons Fettplänen. Irgendwie Power, Hypertrophy,
also Fett mit pH.
Ultimate Training. Und genau, also ich wusste nur noch, dass das halt brutal volumengetrieben war. Und ja, also es war halt irgendwie sowas wie 3 Sätze Hex Squat, dann noch 2 Sätze Leg Press, dann noch 2 Sätze Leg Extension, also so eine Tage, plus halt noch hintere Kette so, bei Upper Lower und also war schon brutal. Lustigerweise hat er da noch nicht so viel gemacht, da hat er 2021 500 Kilo getotelt mit als 93er, 200 Kilo Squat, 200 Kilo Deadlift, 120 Kilo Bank und jetzt kommt das Krasse, bis 2022, also innerhalb von 3 Jahren, hat er einfach 350 Kilo auf sein Total geworfen. Und in einem Jahr hat er auch gesagt, hat er 100 Kilo auf sein Total gemacht. Und das ist insane. Also klar, so ganz am Anfang Newbie Gains und der wird wahrscheinlich vorher sehr, sehr wenig auf Kraft trainiert haben. Also er meinte, glaube ich, das war so das erste Mal. Ja, aber dass man das halt in über 3 Jahre so aufrechterhalten kann, bis in internationale Rekordwerte, ist schon halt krass. Er meinte auch, die haben ihn dann auch gefragt, wie viel hast du damals gewogen? Und er meinte, nee, ich war damals auch 93er und seitdem habe ich auch nur so 3 bis 4 Kilo Muskeln zugenommen. Also ist ja auch logisch, ne, dass er dann wahrscheinlich schon als Bodybuilder da sehr, sehr weit vorgearbeitet hat, was das angeht. Und dann alles nachgeholt hat, was so Krafttraining angeht. Aber ich fand es auch cool, wie er beschrieben hat, das war damals noch mit irgendeinem bulgarischen Powerlifting-Coach, jetzt ist er ja bei Kedrick. Und hat er dann nochmal 100 Kilo irgendwie drauf gemacht. Ne? Das, aber ich fand es interessant, was er gesagt hat zu der Zeit, weil alle natürlich gesagt haben, wer ist dieser bulgarische Coach? Wir müssen den rankriegen. Was hat er mit dir gemacht, dass du einfach 350 Kilo in 3 Jahren auf dein Total geaddet hast? Und er hat gemeint, ach so, ja, nee, das war einfach so ein Powerlifter. Der hat sich dann auch so ein paar Sachen im Internet angeguckt und dann haben wir uns gegenseitig so ein bisschen, also so nach dem Motto. Und er hat aber eigentlich zusammengefasst. Ich meine halt, was hast du da gemacht so, ne? Und dann meinte so, ja, also Bankfrequenz halt auf 3 bis 4 Mal erhöht. Das hat natürlich geholfen. Und ansonsten haben wir halt angefangen mit API zu arbeiten. Und ich bin einfach in der Pocket geblieben. So, alles API 6 bis 7. Fast die meiste Zeit. Hab nie irgendwie mich verleiten lassen, da dauernd at 10 zu grinden. Und hab das Ding laufen lassen.
Das ist doch Musik in meinen Ohren.
Fand ich halt auch geil, dass er auch gesagt hat, so, also ich schätze mal, wenn er von diesem Fat-Programm kommt, wird er halt sehr viel Volumen gemacht haben, sehr viel, natürlich Muskulatur schon aufgebaut haben und weiter aufbauen. Und hat dann halt, viel gemacht, aber dafür auch nicht so übertrieben im Relative Intensity. Und das ist ja auch gerade bei uns so ein bisschen the way to go, ne? Also ich habe da mich sehr gefreut, dass ich da die Dings gesehen habe, die Überschneidungen. Und was natürlich wie bei jedem Lifter dazu kommt, den wir uns hier angucken von den Profis, seine Frau war da als hier so ein bisschen auch Dolmetscherin mit dabei und hat ihm ein bisschen geholfen. Und sie meinte auch, er ist so einfach
wie Ula der bei Pavel.
Ja, es war aber wirklich wie Ula und Pavel. Geil. Und sie meinte halt, Emil ist halt wirklich der most consistent Lifter, den sie kennt, weil der halt jedes Meal trackt und er meinte, es gibt kein einziges Cheat Meal bei ihm, so, ne? Also er hat gesagt, ne, alles clean oder zumindest alles geplant, er ist da immer gleich und Schlaf ist halt immer on point. Und dann meinten die so, ja, was meinst du denn mit on point? Meinte, der schläft mindestens 8 Stunden jeden Tag und nicht aus Versehen, sondern da wird halt dann für gearbeitet und geguckt. Und wenn er in der Prep ist, reicht das aber nicht aus. Da müssen sie halt 10 Stunden jeden Tag schlafen.
Fuck.
Und das ist ja auch eine Sache, die wir von Joe Bornstein, von Agatha, von, ich weiß gar nicht, wo es nochmal so explizit auch genannt wurde, aber es wird immer betont, ja, der macht halt alles so für Powerlifting und da ist jede Variable. Bei Megan, ne, die sagt ja auch, klar, mit Kindern und hast du nicht gesehen, geht das halt auch nur begrenzt, aber sie meint auch, sobald Prep ist, haben wir so ein bisschen einen, ich will jetzt nicht sagen Ehevertrag, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, so ein Agreement,
Mutual
dass dann halt Agreement. Meine Zeiten geplant sind, wo ich die Kinder mit betreuen muss und ansonsten muss halt alles passen, so diese 12 Wochen Prep oder so.
Ja.
Hör ich immer wieder. Ich denke schon, dass Nutrition natürlich wichtig ist, aber vor allen Dingen, ich kenne glaube ich auch viele, wo das passt so mit der Nutrition, die auch sehr gut sind oder halt zumindest so 80-90% das schon machen. Aber ich würde doch sagen, Schlaf ist slept on quasi. Also da glaube ich, dass das viele nicht schaffen und man muss aber auch ganz ehrlich sagen, sich nicht leisten können. Oder sich nicht leisten wollen, weil es ist dann natürlich schon, das wenn du einen vollen Tag hast.
Sagen, ja.
Wenn du einen vollen Tag hast und ich kenne solche Leute, die lieben schlafen und sagen dann immer, oh, ich bin jetzt schnell ins Bettchen. Ich bin dann immer so, ich habe den ganzen Tag gehustelt, ich will jetzt irgendwie mal noch ein bisschen Freizeit genießen. Aber ja, das ist dann halt wirklich determined, glaube ich, wenn du dann dich zwingst, auch jeden Tag nach einem vollen Tag dann direkt ins Bett zu steigen, so nach dem Motto.
Ja, aber gut, deshalb sind ja du und ich Coaches und Leute wie Isa dann Athleten, die halt um 10 im Bett liegt und ready to sleep ist und ich dann halt bis um 3 noch irgendwas anderes mache.
Pläne studieren.
Pläne schreiben, auf jeden Fall nicht zocken. Naja, aber ja, also ich bin eh, jetzt kommt mein Ausredenarsenal, aber da müssen wir jetzt durch. Mhm. Also bin ja eh Patient von mittelgradiger Depression. Das heißt, geht auch bei mir einher mit diversen Schlafproblemen eigentlich schon immer. Und mir fällt es ja extrem schwer, mich irgendwie ins Bett zu legen und die Augen zuzumachen, wenn ich nicht wirklich todmüde bin. Also wenn ich noch so halb wach bin und das Gefühl habe, ich müsste noch über irgendwelche Sachen nachdenken, dann mache ich das halt auch so lange. Und deshalb lohnt sich es dann manchmal für mich auch nicht, irgendwie um 10, um 11 ins Bett zu gehen. Dann schlafe ich vielleicht oder döse mal eine Stunde und dann bin ich halt bis um 4 wach. Und dann bin ich dann halt gegen 4, halb 5 bin ich dann halt so müde, dass ich wirklich auch einfach einschlafe. Deshalb ist es bei mir sehr, sehr schwer zu takten. Aber
vielleicht ist der Trick auch einfach älter zu werden. Also ich habe jetzt mittlerweile keine Probleme mehr. Also ich, heute war mein Gedanke derselbe wie du. Ich bin ins Bett gegangen, ich so, oh, ist ganz schön warm. Guck aufs Thermometer. Scheiße, 23 Grad. Wir haben wieder diese Zeit, wo es einfach brechend warm ist. Ich hasse das. Und dann 10 Minuten später war ich weggedöst. Keine Ahnung. Ja,
das war stabil.
Irgendwie klappt das mittlerweile gut. Also
das ist ja nicht, in Ordnung. Also,
wenn der Tag anstrengend war, geht's irgendwie. Aber ich kenne diesen Zustand, wo du auch ermüdet bist und erschöpft und dann irgendwie durch Adrenalin aber nicht einschlafen kannst und noch so drin bist. Ja.
Ja, das ist so mein Struggle und dein Struggle. Aber wie gesagt, deshalb sind wir ja Coaches und können uns dann halt nachts 2:30 nochmal hinsetzen und irgendwas an irgendwelchen Plänen rumfummeln und dafür sorgen, dass unsere Trainees schlafen wenigstens. So, das ist wichtig. Aber ich finde es eh krass, also ich glaube, ich würde den meisten jetzt nicht unbedingt den Emil Krastev-Ansatz empfehlen mit, ja, trackt jedes Meal und esst immer das Gleiche, sondern würde da wahrscheinlich auch eher diesen Megan-Approach fahren und sagen, also abgesehen von der Prep, aber sie hat ja dann auch mal gesagt, dass sie dann sich irgendwie 4 bis 8 Wochen nimmt, da dann wirklich alles trackt, na, also versucht alles on point zu kriegen. Und dann danach drumherum halt so die Basics, die Grundlinien dabei behält und dann drumherum ein bisschen variiert. Man entwickelt ja natürlich auch, wenn man sowas macht und auch lange macht. Und sie ist ja jetzt kein Newbie, also das heißt, sie kennt sich ja auch aus und hat auch Intuition dafür. Man lernt ja dann, um solche Sachen herum zu variieren und weiß, was funktioniert. Und ich denke, da ist man, fährt man auf jeden Fall langfristig ein bisschen günstiger als jetzt. Es gibt Leute wie Emil, die können das einfach machen und für die ist es halt kein, es ist halt nicht so super anstrengend.
Das gehört dann auch mit zum Hobby oder zu der Passion zu sagen, was kann ich hier noch optimieren, und dann macht man das ja auch gerne, weil man das Gefühl, es bringt einem weiter. Aber ich glaube, für die meisten, die haben eher genau das gegenteilige Problem, dass sie halt irgendwie dann sich nicht zu verkopfen oder dann halt in eine Essstörung begeben oder in so eine Abhängigkeit.
Ja.
Und also den Approach, den ich da weiterempfehlen kann, ist, sich ein Optimum bauen und dann ganz klar sich Buffer einbauen, dass man sagt, das Ziel ist es nicht zu 100%, also das Ziel ist nicht 20% der Zeit zu 100% alles richtig zu machen, sondern zu 100%, 80%, also zu 100% der Zeit 80% alles richtig zu machen.
Ja.
Das ist, glaube ich, der bessere Approach, und dann kriegt man auch am Ende viel mehr raus. Das ist ja nicht unser Job. Klar, in der Job fragt dich auch keiner, worauf hast du Lust so, ne? Da machst du halt das, wofür du deine Kohle kriegst. Und bei denen ist es dann halt ähnlich beim Powerlifting, beziehungsweise da steht halt alles hinten an, und dann können die das auch so rechtfertigen und sagen, okay, da Essen gehört einfach mit zu meinem Job und das wird dann halt entsprechend auch so behandelt. Aber bei allen anderen, es ist ja was Kulturelles, was wichtig ist für den Alltag und auch mentale Gesundheit, und da würde ich dann immer sagen, ist es besser zu sagen oder auch zu realisieren, es muss jetzt nicht jedes Essen purer Genuss und Enjoyment sein, aber dass man halt vielleicht einen Kompromiss macht, sagt, okay, bei einer Mahlzeit, da koche ich irgendwas, worauf ich Bock habe, oder bestell was oder esse, was es in der Kantine gibt. Da gibt es ja meistens dann auch Sachen, ne, wenn man unterwegs ist und sich nicht jedes Meal preppen will. Oder da sagt man halt, okay, eine Mahlzeit am Tag mache ich halt, worauf ich Lust habe, guck, dass wenigstens genug Protein drin ist, und dann passt das. Und die anderen mache ich so ein bisschen nach Plan. Das muss ja nicht immer dasselbe sein, aber dass man sagt, okay, ich habe hier Nudeln, Reis, Kartoffeln als Kohlenhydratquelle. Ich habe Hähnchen, Rind, vegane Alternative. Dann irgendeine Gemüse und Soße. Und da bastle ich mir jeden Tag andere Mahlzeiten raus.
Ja.
Und dann weiß ich ungefähr, dass alles immer so seine, weiß ich nicht, 800 bis 900 Kalorien hat. Oder aber halt auch genug Eiweiß. Und dann baukastet man sich die verschiedenen, oder einmal gesagt, man hat seine Rezepte im Kopf, die man sich macht. Rotiert dann da so ein bisschen durch. Aber weiß, okay, 3 von meinen 4 Mahlzeiten oder bei anderen 2 von meinen 3 Mahlzeiten, die sind nach Plan, die sind optimiert, und bei der anderen Mahlzeit, die ist dann halt okay. So, und dann reicht es auch dicke raus, sich da das meiste aus den Nutrition meiner Meinung nach rauszuholen.
Absolut.
Also, ja.
Da fahren wir ja sowieso beide einen sehr ähnlichen Ansatz und versuchen das ja auch ähnlich zu vermitteln. Ich muss auch sagen, ich hatte jetzt auch immer mal so Auseinandersetzungen mit Athleten, die dann ja so ein bisschen zur Überkompensation neigen und dann halt, naja, also trainieren dann halt mal eine Woche sehr, sehr gut, aber wollen in der Woche auch alles verändern. Also die sind dann immer sehr, ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten bezeichnen soll, aber die sind dann so super fixiert auf, ich muss jetzt sowieso alles optimieren und dann halt nicht nur nutrition-wise, sondern halt auch im Training. Mhm. Und dann geht es eher nach hinten los, muss ich sagen. Also dann ist natürlich das Problem auch fehlende Expertise, logischerweise. Gerade wenn du halt ein zu leichter Lifter bist, ne, also keine Ahnung, so 1,80 plus und müsstest eigentlich so in die 83er, 93er und hast aber Schwierigkeiten zuzunehmen, ist wahrscheinlich nicht die beste Variante, anzufangen, Kartoffeln zu essen oder so. Ne? Also kann man sich halt deutlich leichter machen mit kaloriendichteren Lebensmitteln, so, aber dann lässt man sich dann so leicht beeinflussen von, was hat Chris Bumstead in seiner, Wettkampf-Prep gegessen? Ja, das ist halt nicht wichtig. So, Chris Bumstead wiegt Offseason 115, 120 Kilo. Hm. Und wenn der sich auf einen Wettkampf vorbereitet, geht es ja nicht darum, schwerer zu werden, sondern leichter zu werden. Deshalb muss man da vielleicht ein bisschen differenzieren. Und muss sich dann ein bisschen auf das einlassen, was individuell für einen herausgearbeitet wird vom Coach. Zwinker, zwinker. Und dann aber auch nicht anfangen mit, ich habe mich jetzt beim Sumo enger hingestellt, ich habe mich jetzt bei der Beuge viel weiter hingestellt, das fühlt sich alles viel besser an. Hold your horses. So, also versuch da erstmal alles so zu machen, wie du es bisher gemacht hast und versuch die Details anzupassen und da den Progress mitzunehmen, aber da sind die Leute dann noch oft zu ungeduldig.
Ja, oder was ich halt übel wichtig finde, fragt halt vorher euren Coach, wenn ihr eine schlaue Idee habt, so, der kann dann immer wenigstens noch sagen, bloß nicht. Und im Nachhinein dann immer zu sagen, ey, wie bist du auf die Idee gekommen, ist dann immer schwierig. Also zum Beispiel hatte ich jetzt auch gehabt, um diese Technik so richtig zu verstehen, habe ich jetzt mal alle Deadlift-Raps als Full Reset gemacht, also quasi als Cluster. Da denke ich so, nee, das hätte ich dir dann schon reingeschrieben, wenn du das so machen sollst. Mhm. Mir ist bewusst, dass man das so machen kann. Aber ja, also, oder so was du sagst, ne? Hab heute mal mich ein bisschen breiter hingestellt. Ich meine, klar, wenn man jetzt mal in einem Backoff ein bisschen mit der Standbreite experimentiert, mein Gott, alles okay. Aber wenn man jetzt so plant, eine Umstellung oder so zu probieren, dann dafür habt ihr doch einen Coach. Wenn ihr einen habt, fragt den doch, hey, ist das sinnvoll? Und dann lernt man im Zweifel noch was, ne? Warum das eben nicht sinnvoll ist oder nicht angebracht oder zeitlich. Aber da ist es wichtig, dass man auch den Coach nutzt und wenn man irgendwo was bei Instagram sieht, das als Learning Opportunity sieht, anstatt zu sagen, ja, probiere ich direkt mal aus und dann.
Aber also genau das, was du gerade gesagt hast, ne? Instagram ist jetzt natürlich mehr oder weniger eine, sagen wir mal, Inspirationsquelle und die Möglichkeit besteht ja. Also Maxi ist auf Instagram, ich bin auf Instagram, die wahrscheinlich 90% aller anderen Coaches in Deutschland sind auch auf Instagram. Wenn ihr da was seht, schickt eurem Coach das, sagt hier, ist das sinnvoll? Und dann kann er euch sagen, ja oder nein. Und kann euch auch sagen, warum oder warum nicht. Und ich hatte das jetzt
oder
auch
ein paar Mal. Oder wenn ihr keinen Coach habt, schickt es uns doch mal. Wenn ihr was seht, eure Meinung und unsere Meinung dazu hören wollt, und da haben wir definitiv eine, schickt uns gerne mal Sachen, die ihr seht. Fragt uns, hey, ist das sinnvoll? Wie findest du das? Kann ich gleich mal drauf eingehen. Was hat mir Max geschickt?
Also, ich hatte es jetzt häufiger, dass Leute aus meinem Kader das dann so gemacht haben, ne, die mir dann geschickt haben, hier, was sagst du zu der Übung? Und da ging es dann, glaube ich, um einen Sumo-Lifter bei mir, der mir so eine Übung gezeigt hat, wo so ein Typ, glaube ich, einfach Scheiben vom Boden aufgehoben hat aus dem Sitzen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, kann man schon machen, aber sehe jetzt den Sinn darin nicht unbedingt. Gibt da sicherlich andere Baustellen, an denen wir arbeiten müssen, als das. So, und kann ich das auch aufschlüsseln, was und warum, und dann ergibt es auch Sinn. Aber das für diese Absprache, finde ich, ist es tatsächlich nicht dumm, sich einfach mal das zu machen. Ne? Also wenn du die Inspiration findest und denkst, das ist die absolut geilste Idee des Jahrtausends, hier, guck dir das mal an, sag, wie findest du es? Und dann kann ich sagen, ja, ich finde das so und so. Oder ich finde es gut, ich finde es schlecht, ich finde es neutral. Wenn ich es neutral finde, können wir es gerne mal ausprobieren, aber muss es nicht unbedingt sein und dann kann man das halt einfach mal ausdiskutieren, kann so seine Punkte offenlegen und fertig ist. Ja.
Ich glaube auch, ein Denkfehler ist, dass man was Neues entdeckt hat. Die meisten Sachen hat man halt wirklich schon tausendmal gesehen über die Jahre und das wird wieder hochgenommen oder es ist irgendeine Abwandlung davon. Und Ich finde auch als Anfänger denkt man oft noch so, lass mal den einen finden, der alles anders macht und krass ist und denkt dann, oh, der hat das geheime Secret rausgefunden. Meistens ist es aber so, dass ihn das sogar noch zurückhält und oder er noch besser sein könnte und das, was alle anderen machen, meistens die bessere Wahl ist. Beziehungsweise ist das, ich glaube, als Anfänger oder früher habe ich auch vieles so gesehen, als wäre viele Sachen so ganz besonders oder eine ganz spezielle Bewandtnis, ne? Und wenn man aber mehr Verständnis hat über Übungen, was ist das gerade, dann kann man das viel mehr schon kontextualisieren, was da eigentlich passiert und sagen, ja, okay, das ist jetzt nichts anderes, als wenn du das machen würdest oder dies machen würdest. Also als Beispiel mal, Max hat mir auch eine kleine Frage geschickt, was ich davon halte. Und das war hier Jen Thompson, die ja eine der besten Bankdrückerinnen ist, zumindest in der USAPL, glaube ich. USAPL, untested auf jeden Fall. Und ich glaube, die hatte 140 oder 150 gebancht oder sowas als relativ kleine Frau. Hatte auch irgendwie mehrere Weltrekorde auf jeden Fall. Und ach ja, und sie ist Masters schon und macht immer noch Weltrekorde. Das ist halt wirklich krass, also in der Offenheit. Okay. Und sie hat jetzt hier ihren Geheimtrick Heavy Holds mit reingebracht in der Bank, wo man so 0 bis 15 Sekunden sich ein Gewicht rausheben lässt, das halt im Lockout hält in der Bank und dann halt noch dies runterlässt, sich die Safeties natürlich so einstellt, dass das dann halt ganz safe gefällt wird, aber quasi einen 5 bis 15 Sekunden ISO-Hold mit einer Exzentrik danach. Und was hältst du von solchen Primings? Ich meine, du hast jetzt auch Slingshot mal wieder drin gehabt. Wie ist da deine Einstellung von so Überlastungstechniken? Gibt es ja auch beim Squat so schwere Singles rauslaufen und wieder rein?
Gibt's, genau.
Oder beim Deadlift so gegen das Rack quasi über die Stange machen und dann gegen die Safeties gegenziehen, also so kurz über dem Boden, gibt's ja auch irgendwie beim Deadlift.
Ja.
Hat auch sogar einer gesagt, das ist der beste Weg, wenn man lange nicht mehr trainiert hat, schnell wieder auf Maximalkraft zu kommen.
Ja, gut, okay, das wage ich mal anzuzweifeln. Aber, also ja, wie du sagst, ich habe solche Sachen schon gemacht, öfter gemacht und unter anderem auch jetzt aktuell noch bei Leuten drin. Shoutout an Sven, der jetzt aktuell noch Slingshot drückt. Mhm. Aber das hat wirklich einen ganz einfachen Grund, weil ich den Eindruck hatte, dass er sich auch so kopfmäßig sehr detached von schweren Gewichten und denkt, er kann das nicht. Und das hatte, also würde ich sagen, einen ziemlich psychologischen Hintergrund. Aber ansonsten, ja, ich habe bei Isa auch schon, um Startposition zu kämpfen, ISO-Holds am Boden gemacht, Deadlift. Solche Sachen fand, es hat okay funktioniert. Ob das jetzt notwendig gewesen wäre, wage ich anzuzweifeln. Aber war halt für den Kopf ganz nett. Und ja, Walkouts auch schon gehabt. Ich habe selber auch schon Bank-Unracks gehabt. Ja, also ich würde sagen, die haben jetzt nicht den Unterschied gemacht in irgendwelchen Lifts. Aber es ist schon mal ganz nett, irgendwie was Schweres auf den Schultern oder in der Hand zu haben. Ich sehe das jetzt aber nicht unbedingt. Also ich sehe nicht, dass es ein fester Bestandteil vom Training sein muss und ich sehe schon gar nicht, dass es der absolute Game Changer, Super Secret Move für die Trainingsplanung ist. Solchen Sachen würde ich generell immer ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Wie du schon gesagt hast, ne? Also wenn du jemanden wie mir oder Maxi irgendwas schickst, die Chancen sind sehr hoch, dass wir das schon kennen und schon gesehen haben und auch wenigstens schon mal drüber nachgedacht haben, das irgendwo in den Plan mit aufzunehmen. Und wenn das nicht passiert ist, dann hat das wahrscheinlich auch einen Grund. So.
Ja. Also so Priming durch Heavy Isometrics mache ich halt gar nicht. Ich habe es auch, glaube ich, noch nie gemacht. Aber der einfache Grund ist, dass ich, es wird halt trotzdem fatigen, aber du hast halt keine einzige Rep gemacht. Und wenn es so viel bringen würde, dann würden wir nur Isometrics machen. Also es hat ja schon einen Grund, warum wir Full Range of Motion die Reps machen und keine Partials und also isometrische Holds sind ja so nach dem Motto die engste Teilwiederholung, die du machen kannst, nämlich indem du es halt nicht so weit einschränkst den Bewegungshorizont, dass du bei null bist. Und Ja, also diese ganzen Board Presses, ich meine, das Bodo hat einen anderen Grund, ne? Das ist so Kontrolle einfach und aber so Board Presses, Quarter Squats, Halting Deadlifts, die haben vielleicht auch einen technischen Relevanz, ja, aber du hast da halt weder technische Practice und du hast halt trotzdem, wenn du jetzt sagst, warum machen wir das dann nicht dauernd, ja, weil es halt trotzdem sau ermüdet. Und dann ist mir immer die Frage, genau, es ermüdet halt einfach übelste Kanne, war es dann das wert, das zu machen, irgendwie diese Heavy Workouts, oder frittiert man sich damit einfach unnötig? Und ich weiß nicht, ob da der Effekt so da ist. Also wenn ich ein Gewicht rauslaufe, auf das ich safe nicht vorbereitet bin, würde mich das persönlich, glaube ich, eher demotivieren oder ängstlich stimmen, wenn ich da was rauslaufe und denke, fuck, das wollen wir jetzt beugen in ein paar Wochen. Ach du Scheiße. So, dann warte ich lieber ab, bis ich wirklich primed bin, bereit dafür, und dann, klar, wird es sich immer noch schwer anfühlen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es eigentlich so ein bisschen auch so demotivierend ist. Ich meine, bei einer Slingshot-Bench hilft das vielleicht noch so ein bisschen. Ja, aber mein größter Punkt wäre so, es gab eine Phase, wo sehr, sehr viel experimentiert wurde, ne? So Westside mit Ketten und dies und das. Und wenn man sich das heute anguckt, ist es halt komplett verschwunden und es wird halt einen Grund haben. So, ja. Es gibt Leute, die, guck mal, Marcellus hat 80 Trainees, TSG, die haben ja auch richtig Coaching-Teams, da ist so viel Erfahrung drin und Erfahrungsschatz. Wenn das funktionieren würde, würden die es machen. Und das hat einen Grund, warum es mittlerweile keiner mehr macht. Nur dieser eine Typ auf Instagram, der dann sagt, das ist das Secret, oder Jen Thompson macht auch 20 verschiedene Variationen und dann wird sie eine sagen im Interview und dann sagt man, oh, das ist jetzt hier das geheime Secret. Aber vielleicht ist es auch einfach ein bisschen random, vielleicht machst du es auch einfach ein bisschen just for fun und aus Gewohnheit. Und wer weiß, wenn sie mal, sie ist, glaube ich, größtenteils self-coached. Und guess what? Ich glaube, wenn sie mit einem Profi-Coach zusammenarbeiten würde, wie bei TSG, wie bei PRS oder Marcellus oder alle, die jetzt halt an der Social Standing, dann würde sie wahrscheinlich sogar noch besser performen. Ist da so mein Claim. Und es hat schon einen Grund, warum es immer gezielter wird und weniger, ich sag jetzt mal einfach so Quatsch und wilde Variation, sondern nur sehr gezielt gesucht wird, okay, was machen wir als Variation? Und dann muss es sich auch schon ein Spot erarbeitet haben, dass es wirklich was bringt. Das wäre so mein Ansatz da.
Ja, Pflichte bei. Es gibt natürlich, also
ich kenne halt keinen IPF-Lifter, der irgendwie sowas macht.
Genau, man muss halt so ein bisschen im Kontext bleiben, ne? Wir reden jetzt hauptsächlich von Raw Powerlifting. Ja. Und sie, also ich kann das jetzt vorher nicht so explizit, ich habe mal ihr Profil gesehen, ich habe es jetzt mal aufgerufen hier. Aber ja, sie macht ja auch Raw Powerlifting und da sehe ich es halt wirklich, ja, warum? Aber wenn wir von Equip sprechen, bei Sven sprechen wir unter anderem auch von Equip, der macht auch ab und zu Bundesliga und nächstes Jahr ist auch mal geplant, einen Full Equip-Wettkampf zu machen. Da ist halt, ey, das ist halt schon Sinn, ne? Slingshot da mal reinzuballern. Total. Und wenigstens so grob das Gefühl für wenigstens eine Idee von Equipment zu kriegen.
Dafür ist es ja auch gemacht worden, die Slingshot, ne? Dass du eben nicht dich in die Spenshot quetschen musst, sondern schon ein bisschen spezifischer da üben kannst.
Genau, genau. Und auch im, also der Walkout Equipped ist wirklich ein Kunststück. Das muss extrem gut getimed sein. Du musst extrem gut mit deinem Equipment arbeiten. Und den Walkout an sich zu trainieren, das zu üben, wie man in Equipment mit Gewicht rausläuft, ist im Prinzip eine Übung an sich. Das zu machen, sehe ich völlig ein. Ob das jetzt halt für Raw Powerlifter so sinnvoll ist, also die werden wahrscheinlich mehr davon profitieren, ihre Walkout-Raps zu machen, weil die ja sowieso jedes Warm-Up rauslaufen und jedes Warm-Up wieder reinlaufen, jeden Arbeitssatz halt wettkampfspezifisch raus und reinlaufen, da ergibt es nicht so viel Sinn. Ja, wenn du aber Equip trainierst, hast du meistens vielleicht so ein oder zwei Equip-Sessions die Woche, wenn es hochkommt, wo du halt sehr damit beschäftigt bist, okay, ich komme ins Equipment rein, ich muss mich dran gewöhnen, damit raus und wieder reinzulaufen. Du hast halt nicht jeden Warm-Up in Beugeanzug und Wickelbandagen, sondern da kommt es halt schon drauf an, solche Sachen ein bisschen spezifischer anzugehen. Aber hier auch im Jen Thompson-Fall, ja, mei. Also, es jetzt wahrscheinlich nicht sein.
Du sagst ja schon, ne? Ist ja nicht nur Westside, also das beschreibt es ja, Westside kommt ja auch größtenteils aus der Equip-Richtung.
Genau.
Also die haben ja auch viel Equip trainiert und die haben dann entsprechend auch diese Techniken benutzt mit Chains, mit Bändern, alles, was halt die Anzüge simuliert oder diese Überlastung, die du dann hast, wenn du halt eben mit Equipment trainierst. Du kannst ja nicht das ganze Jahr mit Equipment trainieren. Auch wahrscheinlich gar nicht aushalten, wenn du es könntest. Mhm. Vor allen Dingen in den Heavyweights. Da kommt es ja her und alle unsere Trainingserfahrung im Raw stammt ja ursprünglich aus dem Equipped. Das heißt, das stand einem ja alles zur Verfügung. Und das wird einen Grund haben, warum sich dann auch immer mehr die Leute dagegen entschieden haben, diese Sachen zu nutzen und warum die halt verschwunden sind, immer mehr im Raw Powerlifting, weil die halt einfach nicht den Übertrag haben oder nicht den Cost-Benefit.
Ja.
Kann natürlich sein, dass sich immer mal wieder irgendeine Variation wegen einem anderen Grund anbietet. Und Placebo ist stark. Wenn es funktioniert, weil der Lifter sich einbildet, dass es funktioniert, kann es halt auch funktionieren. Und genau nur deswegen.
Ja, safe. Also, was willst du sagen? So ist es halt manchmal. Und am Ende ist es halt wichtig, irgendwas zu machen. Also, es ist halt immer die Frage, worüber reden wir? Reden wir jetzt von Leuten, die sonst halt irgendwie ihr Training nicht so richtig ernst nehmen und dann halt sowas brauchen, um Training ernsthaft anzugehen? Okay, aber dann haben wir auch andere Baustellen. Ja, dann ist jetzt wahrscheinlich die langfristige Lösung auch nicht von mir aus Isoholds mit Controlled Failed Eccentric zu machen, sondern ja, vielleicht einfach so ein bisschen an der Trainingseinstellung arbeiten. Ja, und dann von einmal im ja, für eine Woche 100% geben, hinzuarbeiten zu 11 Monate und 3 Wochen im Jahr 80%. So.
Muss man auch bestimmte Veranlage und Passion haben. Also ich weiß nicht, wie war damals so deine Trainingseinstellung? Da fand ich es noch mehr, dass ich immer gedacht habe, ich quäle mich jetzt richtig doll und irgendwann wird das dann belohnt. Dann werde ich so übelst den Stärkesprung haben oder dann wird sich alles ausgezahlt haben, weil ich dann der Beste bin. Und dann so nach einem Jahr hat man sich irgendwie damit abgefunden, dass dieser insane Sprung zum Weltmeister, zum deutschen Meister nicht mehr kommen wird. Aber dann macht man halt trotzdem dieses komplette Selbstpeinigung im Training komplett wegschießen, weil man einfach das schon irgendwie gewohnt ist und dann ist man das schon irgendwie. Weißt du, das hat man dann schon zur Identität gemacht, dass man sich einfach da wirklich quält im Training. Und also ja, damals war wirklich, das war schon, also da will ich auch gar nicht sagen, dass es sinnvoll ist. Aber ich habe halt 6-mal die Woche trainiert, ne? So 2 bis 3 Stunden. Die meisten gingen wirklich 3 Stunden. Und da habe ich mich dann auch immer gefragt, warum ich das eigentlich mache. Und habe dann immer gesagt, ja, irgendwann kommt dann kommt der riesige Sprung.
Ja.
Das, aber da hat man gelernt, sich zu grinden.
Auf jeden. Also, ich hatte die Phase auch, trainiere jetzt auch schon eine Weile. Und am Anfang alles so ein bisschen unkoordiniert und irgendwie, da war es dann auch noch sehr ruhig, so 2 bis 3 Mal Ganzkörper die Woche, aber die Ganzkörper-Sessions dann halt auch komplett full front drauf. Also da ging dann auch nicht mehr als 2-3 Mal, weil der Muskelkater einen einfach komplett gekillt hat. Dann, als so meine Powerlifting-Zeit kam, es war ja dann so 18, 19, da war ich dann schon. Also da habe ich auch noch 6-mal die Woche trainiert und hatte Push-Pull-Beine. So, und habe dann halt Push-Bank, Pull-Heben, Beine, Squats und das halt immer durchrotiert und dann aber halt auch irgendwann an dem Punkt, an dem es halt quasi jeweils 2 Primary Days waren in der Woche. Und hat das super funktioniert, also keine Frage, das lief dann auch gut, aber das war dann recht schnell erschöpft. Sagen wir es mal so.
Auch jeden Satz so at 8 gepusht, auf die Backoffs in der Kniebeuge und dann nach jedem Satz einen Weltuntergang mental gehabt. Ich weiß auch noch, also ich hatte ja angefangen mit so Mike Mensa und dann so Two Failure und Beyond und dann hatte ich halt keine Beine im Home Equipment und habe dann immer mit Kurzhanteln Bänder rundherum, Feet erhöht, habe ich so ums Brett noch so ein Gummi gemacht, dass mich das irgendwie so runterzieht, so ein Band. Und dann habe ich da auch nur gehofft, dass ich schwer genug belade, dass der Satz gleich vorbei ist und habe mich dann immer noch mit dem anderen Bein hochgedrückt und dann bin ich auf den Balkon gegangen, weil ich halt kurz vorm Kotzen war und dann wirklich so geatmet, auf mein Leben klargekommen und gewusst, ich muss es jetzt noch 2-mal machen und ja, aber auch später so weggeschallert, ich weiß noch, wie ich damals zur Arbeit bin und dann beim Treppensteigen mir schlecht geworden ist, weil das Nervensystem komplett überlastet war mit der V2Failure, einbeinige Beinübungen und ja, gute alte Zeit.
Ja.
War auf jeden Fall nicht nötig, aber es hat einen härter gemacht.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Jetzt, wir würden mal wieder in diesen Boomer-Sprech kommen mit heute sind alle weich, aber ja, also Pflicht bei. Also genau den Eindruck hatte ich auch irgendwie dann solche Sessions komplett durchgeknüppelt, auch irgendwie mit 2-3 Leuten, die einen dann angeschrien haben die ganze Zeit.
Das ist nicht schlecht, ja. Ich habe damals auch immer den Spruch gesagt, eigentlich mache ich die ganze Session nur für den Topsatz, wo ich dann halt irgendwie 2,5 bis 5 Kilo mehr laden kann. Und der Rest des Trainings ist einfach zum Kotzen und ich mache das nur, um dann in der nächsten Session wieder 2,5 Kilo mehr zu laden. Das war damals meine Einstellung.
Ja, so ungefähr.
So immer. Und jetzt mit, aber ja, mittlerweile, weiß ich nicht.
Ja, guck dir Emil Krastev an, Alter. Dann kommt er ins Powerlifting, trainiert eigentlich die ganze Zeit nur RPE 6 bis 7 und wird halt jetzt der krasseste auf der Welt, ne?
Ja.
Leute. Also,
aber halt
man muss es sich auch
seine
nicht.
Sessions werden nicht kurz sein, ne? Also, das ist halt eine Trade-off.
Genau, also da muss man sich sowieso ein bisschen drauf einstellen und das ist ja das, was wir jetzt aus den letzten Monaten Research so mitgenommen haben. Man muss sich, glaube ich, darauf einlassen, dass die Sessions dann halt ein bisschen länger sind als eine halbe Stunde kurz Bank drücken und dann nach Hause fahren. Ja. Sondern dass dann noch
vor allem, wenn man halt nicht 5-6 Mal die Woche trainiert, ne?
Eben.
Muss ja auch nicht jeder machen.
Nö, ist ja keine Frage.
Was aber jeder machen muss, ist diesem Podcast 5 Sterne geben. Gebt uns mal eine Bewertung da, wenn ihr den Podcast echt schon lange hört und hier jede Folge mal ab und zu reinschaut. Uns bringt das sehr viel. Ich hoffe, euch kostet das nicht viel, kurz mal hier auf die 5 Sterne zu klicken. Als kleines Dankeschön. Es bringt uns viel, bringt uns ein bisschen Reichweite. Und wenn ihr hier was mitnehmen konntet irgendwo oder gerne mal reinhört, gebt uns das gerne als Dankeschön mit. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Mit einer neuen Folge.
Eventuell ein neues Elite Series rausbringen werden. Aber ist noch nicht ganz klar, ob es nächste Folge wird, ne? Wir schauen.
Ist wahrscheinlich. Wir schauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns eine DM auf Instagram, kommt ins Coaching. Wir haben noch ein paar Plätze frei bis zum Ende des Sommers. Kommt ins Team, gebt Gas, werdet geil, werdet stark. Und damit verabschieden wir uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Ciao.
Tschüssi.